Wir kommen in Philipper zu einer der wichtigsten Bibelstellen, die es in der ganzen Heiligen Schrift gibt. Wir haben ja bisher die gesamte Darstellung auch, vor allem ging es darum, wie unsere Gesinnung sein soll. Wir haben das ja gesehen in Philipper 2 und ich lese uns jetzt Philipper 2 eigentlich ab Vers 5, da beginnt unser Text. Bis Vers 11, ich möchte aber wegen dem Zusammenhang doch nochmal bei 1 beginnen, 2,1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Das war unser bisheriger Text. So, und jetzt erklärt er es, wie es genau gehen soll. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es ist eigentlich so, dass das der Abschluss ist, dieser Darstellung, wie die Gesinnung eines echten Gläubigen ist. Aber jetzt kommt praktisch der Höhepunkt, jetzt bettet Paulus drin ein, dem uns erklärt, was die Erniedrigung Jesu bedeutet. Und er sagt, du sollst die gleiche Haltung einnehmen. Und zwar, hier haben wir jetzt eine ganz zentrale Aussage. Er sagt so, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Im Grundtext ist das so ausgedrückt, diese Gesinnung soll in euch sein. Und damit ist gemeint, es soll der Normalzustand sein, der in uns drin ist. Und zwar, jetzt muss man sagen, ja, was ist die Gesinnung Jesu? Man sagt ja nicht umsonst, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, wenn man vom Bild Jesu redet, dann sagt man meistens, naja, ist nicht realisierbar, ist nicht machbar. Aber die Bibel sagt klipp und klar, dass solche Gesinnung haben, wie der Herr Jesus sie hatte. Und wenn Römer 8, 29 sagt, wir sollen das Bild Jesu verwandelt werden, dann meint sie das. Weil es kann ja nicht körperlich gemeint sein, nur innerlich. Und jetzt erklärt er das, aber dazu müssen wir zuerst ein paar Bibelstellen lesen, um dann zum Wesentlichen vorzudringen. Matthäus 11, 28 ist uns ja alles sehr bekannt. Das ist ja die berühmte seelsorgerliche Aussage Jesu, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt jetzt praktisch, er ist, jetzt stellt er sich selber dar, er sagt, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das war die Gesinnung Jesu. Wenn jetzt die Bibel sagt, die Gesinnung Jesus soll in mir sein, die er hatte, dann sagt die Bibel, dann sollst du im Prinzip sanftmütig sein. Und von Herzen demütig. Aber jetzt sind wir wieder beim ähnlichen Thema wie das letzte Mal. Der Herr Jesus, der unser Musterbeispiel ist, der zum Beispiel sanftmütig war zu der Ehebrecherin in Johannes 8, wo sie gesteinigt werden sollte, der ihre die Sünde vergibt und sie rettet, der sanftmütig war zu der Mutter, wo der Sohn gestorben war, er weckt ihn aus dem Tod auf, der wirklich seelsorgerlich und sanftmütig auch, ich sag's einmal so, Petrus, der ihn verraten hat, begegnet, ist aber knallhart, und das gehört auch zur Sanftmut, zu den Pharisäern. Er schleudert ihnen ein mehrfaches Weh entgegen, er nimmt eine Peitsche, einen Strick, und peitscht die Händler, die aus dem Reich Gottes ein Geschäft machen, aus dem Tempel hinaus. Wisst ihr, da muss man immer aufpassen. Es hat immer zwei Seiten. Sanftmut bedeutet, von Herzen sanftmütig und demütig zu sein. Aber gleichzeitig zeigt der Sohn Gottes, wenn es ums Reich Gottes geht, dann bedeutet Sanftmut parallel dazu, dass man aufsteht und stahlhart Dinge widersteht. Also das muss klar sein. Und er sagt hier jetzt ganz klar, nehmt auf euch mein Joch. Und jetzt kommt eine, ich sage mal so, es ist die verdrehteste Lehre, die ich kenne. Man sagt praktisch, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Und damit meint man, du musst deine Leiden ertragen. Du musst das, was Psalm 77, 11 steht, ich will die Änderungen, die die Hand des Höchsten beschlossen hat, will ich ertragen. Das steht da nicht. Das steht überhaupt nicht in der Bibel. Sondern steht was völlig anderes. Da steht, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Und das ist Römer 6, 6 und 11. Das hat überhaupt nichts mit Leiden ertragen zu tun, sondern das hat mit was ganz anderem zu tun. Damit sagt die Bibel, wenn ich mein Kreuz auf mich nehmen soll, dann bedeutet es, Römer 6, Vers 6, wir wissen ja dieses, das ist ganz wichtig, wir fühlen das nicht, wir wissen das. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das steht im Grundtext, als Sklaven dienen. Und dann Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das Kreuz auf sich nehmen. Doch nicht Leiden ertragen. Das ist so fromme, seelische Lehre, die sich durch die ganze Christenheit Jahrhunderte gehalten hat. Die Bibel kennt das nicht, sondern sie kennt es so. Sie sagt, das Kreuz auf sich nehmen heißt, ich halte mich mit Christus gekreuzigt. Ich akzeptiere, dass der Jesus mein eigenes Leben durchstreicht. Ich akzeptiere, dass er mein Herr ist. Ich bin der Sklave, ich tue sein Wille und damit der Wille des Vaters im Himmel und nicht mehr mein. Das ist hier gemeint. Wenn er sagt, dass wir das Joch auf uns nehmen sollen, das Joch, was war das Joch? Das Joch war letztendlich etwas, wo man am Ochse aufgeschirrt hat und da hat er gezogen. Da geht es um Berufung, um Arbeit. Das heißt, wenn die Bibel solche Aussagen macht, dann meint sie, der Jesus ist von Herzen demütig, er ist sanftmütig und er erwartet, dass wir uns jetzt einfach in seine Obhut begeben, wissen, dass er, weil er sanftmütig und demütig ist, auch zu uns, wenn wir nicht ausscheren wie die Pharisäer, dass alles, was er in unserem Leben tut, zu unserem Besten wirkt, Römer 8, 28, und dass er letztendlich mit uns einen wunderbaren Weg geht. Und der hat mit dem zu tun, dass wir einfach seine Erlösung annehmen im Sinne, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Dass wir aber auch seine Erlösung annehmen im Sinne von, dass wir die Berufung, die er uns gegeben hat, vollständig annehmen, uns unter das Joch begeben, ihm dienet als Sklave. Das ist gemeint. Und wenn man jetzt den Philipper sieht, dann muss uns etwas klar sein. Das ist die Gesinnung Jesu. Er kam, um zu sterben. Das muss uns klar sein. Gell? Man sagt, dass diese Höhle, wo er wohl als Kind drin war, weil nämlich wegen der Volkszählung in Bethlehem alles vollkommen belegt und besetzt war, dass dort auch die Begräbnisse geschehen und dass dort diese Windeln gab es keine zur Zeit Jesu, diese Windeln waren Leichentücher, wo man ihn drin eingewickelt hat. Also als Kind war ein Leichentücher eingewickelt, er kam nur um zu sterben. Und das war die Gesinnung Jesu. Er hat seine göttliche Gestalt, das kommt nachher, er hat seine Gottheit, er hat praktisch alles, und zwar die Gottheit muss doch nur einen Punkt, das hat der Vater im Himmel getan, wie das ging, kann man nicht erklären. Also ich sage es mal so, die Bibel sagt, Gott allein hat Unsterblichkeit. Der Jesus ist der Sohn Gottes, er hat das gleiche Wesen. Er war genauso unsterblich wie der Vater. Er musste hier ein Stück von dem preisgeben, dass er sterben konnte. Er ist nämlich wirklich gestorben. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier letztendlich ist der Jesus hingegangen, hat sich so total erniedrigt, bis er vollständig zertrümmert am Kreuz war. Und das alles hat bewirkt, dass er diese große Erlösung vollführen könnte. Und damit sagt doch die Bibel was ganz Einfaches. Wenn ich die Gesinnung Jesu habe, soll ich alles dem unterordnen, was mein Herr mir als Sklave gibt, um es zu tun. Ich soll mich ihm unterordnen und sein Wille tun. Und wenn ich das wirklich richtig mache, dann bin ich bereit, jede Erniedrigung zu erleben. Man kann da theoretisch drüber reden, man kann da praktisch drüber reden. Praktisch ist ganz einfach. Jim Frazier, das war eigentlich formal dann später der Chef von der Isabel Kuhn, beides Nachfolger von Hudson Taylor in China. Die haben unter die Lisu, einen furchtbaren Stamm, der wirklich gehost hat wie die Schweine. Die haben auf dem Boden im Dreck gelebt, gell? und in Erdhüte, also das ist ein armes Volk gewesen. Und dieser Jim Frazier war ein begnadeter Pianist. Er war ein hochintelligenter Mann, Wissenschaftler, hätte an der Uni überall Karriere machen können. Und der ist, weil sein Auftrag zu der Lisu ging, ist er bereit und hat wirklich mit absoluter geistlicher Bereitschaft hat er seine Karriere geopfert, hat er sein Talent geopfert, hat alles geopfert und ist zu der Lisu gegangen, die evangelisiert. Und hat nach vielen Jahren plötzlich, wo schon alles als nichtig erschien, plötzlich den Durchbruch erlebt und dann brach die Erweckung bei der Lisu aus. Wisst ihr, das meint die Bibel, wenn sie hier sagt, du sollst die Gesinnung Jesu haben. Damit meint sie für uns die Erniedrigung, sich völlig in den Dienst Jesu zu stellen und anzunehmen, was er mit mir will. Ich bin ein Sklave. Das ist die Gläubige gar nicht bewusst. Ich habe es einmal gepredigt, hier in Nürtingen, vor vielen, vielen Jahren in der Stadthalle. Dann kam ein Bruder zu mir und sagte, habe ich noch nie gehört. Ich habe immer geglaubt, das ist Islam und das sind die Dinge, Unterwerfung. Das sei, nee. Die Bibel lehrt klipp und klar, dass wir Sklave Jesus sind. Wir unterwerfen uns immer Jesus. In dem Sinne, mach mit mir, was du willst. Ich nehme das ja auch auf mich, dass du mir gibst, die Aufgabe, und ich bin bereit, mich für mit dir gekreuzigt zu halten. Ich schalte meine Sünde, Natur und damit mein seelisches Wesen, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Triebe, meine eigenen ehrgeizigen Ziele, schalte ich alle aus, indem ich sie auf den Altar lege. Das ist gemeint im Grundzug. Aber was mir heute wichtiger ist als der Punkt, das ist ja nichts anderes als das, was wir vorher hatten. Was mir jetzt viel wichtiger ist, jetzt geht der Paulus plötzlich hin und zieht der Vorhang vom Geheimnis weg, das ungeheuer ist. Er sagt dann in Vers 6 vom Herr Jesus, er war in der Gestalt Gottes. Ja, was ist die Gestalt Gottes? Wisst ihr, in der Kinderbibel siehst du dann zum Beispiel, ich habe, das ist eine 10-bändige Kinderbibel, ist ein wunderbares Werk, allerdings von einer Gruppe rausgegeben, die nicht so ganz koscher ist. Da siehst du dann, wie ein Arm aus dem Himmel Mose die Tafel, wo die Bibel sagt, der Finger Gottes hat sie beschrieben, die 10 Gebote, die Tafeln in die Hand drückt. Gell? Damit suggeriert man, die Gestalt Gottes ist, so wie die Mormone wohl sagen, ähnlich wie ein Mensch. Also er hat eine Gestalt wie wir. Aber die Bibel sagt was ganz Einfaches. Und wenn man jetzt hingeht, alle Theologie, alles seelische und alles traditionelle Wissen wegwerfen und einfach zur Bibel geht, dann ist es ganz einfach. Johannes 4, 24 sagt, Gott ist Geist. Und hier ist was ganz Besonderes. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Dort steht dann im Grundtext ist. Aber hier steht kein ist. Und das ist im Griechischen so, wenn das ist nicht steht, sondern bloß die zwei Worte aneinander gekettet sind, dann ist das totale Wesen. Und da steht Gott Geist. Weil ich denke, eigentlich steht Pneuma Hotheos, Geist der Gott. Gott ist Geist. Das heißt, das Wesen Gottes ist Geist. Wie könnte er das ganze Universum erfüllen, wenn er nicht Geist wäre? Wisst ihr, und hier siehst du was ganz Einfaches. Wenn der Jesus in der Gestalt Gottes war, dann ist es logisch. Dann war er genauso wie der Vater, der völlig Geist ist, war der Jesus genauso wie der Vater im Himmel Geist. Er ist aus dem Vater geboren, also muss er Geist sein. Also sein Wesen war das Wesen der Gottheit des Vaters und sein Wesen war die Gestalt des Vaters, nämlich Geist. Er war genauso Geist wie der Vater. innere Lichtswelt, ich möchte es nochmals betonen, da wird ja auch immer wieder erzählt, die ewige Gegenwart Jesu oder Präexistenz Jesu, das stimmt alles nicht. Biblisch ist ganz einfach. Es gab keine ewige Existenz Jesu. Weil ewig ist ein Begriff, ist äonisch griechisch. Die Ewigkeit ist der Äon. Das sind göttlich geschaffene Zeitalter. Manche Stelle heißt bei uns Ewigkeit. Und das meint die Bibel auch so. Aber selbst Ewigkeit, Zeit, ob die dann endlich, begrenzt oder unendlich ist, spielt überhaupt keine Rolle. Es gab zu der Zeit, als der Jesus in der Gestalt Gottes beim Vater war, gab es keine Zeit, gar keine. Absolut keine. Weil Hebräer 1, 2, Folgevers sagt ganz klar, durch ihn hat der Vater im Himmel die Ewigkeiten, die gesamte Zeit überhaupt erst geschaffen. Da gab es keine Zeit. Wieso also hat der Herr Jesus keine ewige Präexistenz, sondern war im Zustand beim Vater, wo es gar keine Zeit gab. Das ist 100-mal höher und radikaler wie Ewigkeit. Da gab es gar keine Zeit. Und da war er in der Gestalt Gottes, also genauso wie der Vater Geist. Dort war er genauso, weil er vom Vater geboren war, war er genauso vom Wesen her Gott wie der Vater. Also er hat das gleiche Wesen. Wisst ihr, wenn eine Frau einen Mensch gebiert, also wenn praktisch ein Mensch auf die Welt kommt, das ist ein Mensch vom Wesen her. Genauso, der Vater im Himmel hat als der allein wahre Gott den Sohn aus sich herausgeboren und damit war er genauso wie der Vater vom Wesen her Gott. Und in der Gestalt war er, dann war er auch Geist wie der Vater. Und die Bibel sagt, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Jetzt haben wir hier etwas, da haben die Übersetzer, ich habe da auch rumkämpft mit meinen Brüdern bei der Revision von der Schlachter. Es ist einfach so, da steht im Griechischen das Wort Isos. Isos heißt gleich und übereinstimmend. Es ist gleich, ähnlich, derselbe, der nämliche, und zwar, jetzt wird erklärt, also der gleiche ist schon gewagt, das ist, stimmt eigentlich nicht, auf dem Griechischen her, und zwar der gleiche an Zahl, Stärke, Größe, Beschaffenheit und Rang. Völlig gleiche Rechte, und dann kommt das Wort, wo das benutzt wird, Isoskeles. Das ist gleichschenklig, das gleichschenklige Dreieck. Und jeder, wo ein bisschen Geometrie Ahnung hat, weiß, dass das gleichschenklige Dreieck völlig gleich ist. Die Schenkel sind absolut radikal gleich. Die Bibel sagt, also er war vollständig mit Gott, dem Vater, in der gleichen Gestalt. Er war vom Wesen her genauso wie der Vater Gott. Aber der allein wahre Gott, die Wurzel vor allem, war natürlich der Vater. Er hat der Sohn aus sich geboren. Und der Sohn ist genau gleich. Darum sagt der Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater in Menschengestalt. Und das war total, jetzt muss man sich das einmal vergegenwärtigen. Man kann das Wort zum Beispiel jetzt, wenn man es will, kann man es nachvollziehen, was hier gemeint ist. Wenn man jetzt einmal zwei, drei Ausdrücke uns einfach anguckt. Die Bibel sagt zum Beispiel in Johannes 5, 18, darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und da steht Jesus. Wisst ihr, allein die Tatsache, dass er aus dem Vater geboren ist, macht ihn mit dem Vater gleich. Jesus. Also du siehst, ihr könnt die Stelle nochmal in Ruhe nachlesen. Hier wird eindeutig bewiesen, dass der Jesus wirklich vom Wesen her genauso Gott ist wie der Vater, deckungsgleich. Dass er genauso wie der Vater Geist war in dieser Lichtswelt, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann kommt dieser Ratschluss der Ewigkeiten, dass er mit dem Vater das vereinbart hat. Und er war bereit, diese Lichtswelt, das ist auch mehr wie der Himmel. Wisst ihr, der Himmel wird ja vernichtet, weil der Teufel bei Hiob und der Teufel, wo es damals um die König Israels geht, im Himmel Zutritt hat. Diese Himmel, wo der Teufel Zutritt hatte, werden vernichtet. Darum braucht es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott lässt alles, was mit dem Teufel zu tun hatte, was sündhaft ist, aus und schafft neue Himmel und eine neue Erde. Aber obwohl der Himmel teilweise die Wohnung Gottes ist, aber es ist auch klar, die Bibel sagt, niemand hat, das steht in Johannes 1, 18, niemand hat ihn je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Ich habe jetzt wieder gelesen im Alten Testament, diese 70 Älteste Israel sah der Gott Israel. Wen haben sie gesehen? Wenn Gott nicht sichtbar ist, ja, wen haben sie gesehen? Ohne Frage, der Herr Jesus. Jede Erscheinung im Alten Testament, wo du Gott siehst, ist Jesus, der Sohn Gottes. Und die Bibel sagt, Micha 5, ab 1, dass sein Hervorgehen aus dieser Lichtwelt, wo er erschienen ist, mehrmals war. Das steht im Plural, also in der Mehrzahl. Also er ist immer wieder erschienen. Als der Gott Israels, als der Engel des Herrn, als der Führer der Heerscharen, Josua 5 zum Beispiel. Und dann im Richter bei Simson, immer wieder erscheint er als der Engel des Herrn und kommt hervor. Aber du siehst, wenn du Gott siehst im Alten Testament, immer Jesus und nicht den Vater im Himmel. Ist gar keine Frage. Und hier hast du dann diese totale Offenbarung Jesu. Das kann man sich nicht vorstellen. Und er ist bereit, diese wunderbare Lichtswelt zu verlassen. Dieses unzugängliche Licht. 1. Timotheus 6, 16 sagt die Bibel, niemand hat der Vater jemals gesehen. Da gibt's keinerlei Möglichkeit, also gar keine Möglichkeit, dass das anders wäre. Und die Bibel sagt hier eindeutig, dass der Jesus total im Sinne von dem, wie wir es meinen, praktisch Gott war. Und Johannes 14, 9 zeigt es auch. Das haben die Juden, für die war das eine Provokation, als der Jesus das gesagt hat. Er sagt hier, Johannes 14, 9 im B-Teil, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige mir den Vater? Er geht dann weiter und sagt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Das kann mir nicht erklären. Es gibt hier Geheimnisse. Zum Beispiel, wie war das Verhältnis Jesu zum Vater im Himmel, als er Mensch wurde? Als er Mensch wurde durch den Heiligen Geist, er ist ja gezeugt durch den Heiligen Geist, dieses Wunder der Jungfraugeburt, dann ist etwas geschehen, das kann man nicht erklären. Er hat seine Gottheit nicht abgelegt, aber er hat seine göttliche Gestalt abgelegt. Das heißt, er hat seine Geistgestalt hat er abgelegt, sonst hätte er nicht Mensch werden können. Ist aber durch den Heiligen Geist praktisch in der Maria geboren worden. Und dann war ein Mensch, der äußerlich ein Mensch war, wie wir, war ein richtiger Mensch. Er hatte alles genau gleich wie wir, das sehen wir nachher, aber keine Sünde. Aber innerlich war er der Sohn Gottes, also gleich in Wesens wie der Vater, aus dem Vater geboren. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wisst ihr, wenn Adam sündigt und stirbt und man muss für ihn bezahlen, dann muss ein Mensch sterben. Jetzt kommen die Sektierer und die Irrlehrer, und sagt, ob es noch dann, gut, ich sage, Jehova sagt, der ist ein Engel, der, gell, und die Arianer sagen, und ich finde es schrecklich, sagt der Jesus war nur ein Mensch von Gott geboren. Wenn das so wäre, dann hätte Herr Jesus genau einen einzigen erlösen können, nämlich Adam. Zwischenzeitlich gab es aber Millionen von Menschen, die haben alle erlösen müssen. Also musste der Mensch, der geboren wird, einen Wert haben, der unendlich größer ist als der Wert Adams. Nämlich der Wert, den die Gottheit selber darstellt. Der hätte Milliarden von Menschen auf Millionen von Universen erlösen können, weil er selber innerlich der Sohn Gottes war und das Wesen Gottes hatte. Wisst ihr, und darum ist es so wichtig, dass es klar ist, er war mit dem Vater eins. Und er verlässt die Himmel und wird ein Mensch wie wir, wie jeder von uns. Wenn man das jetzt sich näher anguckt. Ich habe auch die Worte, wo das ISO drinsteckt, habe ich euch einmal aufgelistet. Einfach, dass ihr es nochmal lesen könnt. Und dann sagt er in Johannes 10, Vers 30, und ich denke, das ist ein Zentralpunkt, ich und der Vater sind eins. Sagt er in 30. Und jetzt kommen die Juden und man hat die Schlussfolgerung in 33. Sie sagen, du lästerst Gott, wir steinigen dich aus einem ganz einfachen Grund, weil du dich selbst zu Gott machst. Versteht ihr? Der ist begriffen. Wenn er praktisch sagt, dass Gott sein Vater ist und dass er mit dem Vater völlig eins ist, dann ist er genauso vom Wesen her wie der Vater Gott. Er ist nicht der allein wahre Gott, nämlich der Vater im Himmel. Aber er ist mit Gott, dem Vater, völlig wesens- und völlig deckungsgleich von der Gestalt, vom Wesen her vor allem. Wisst ihr, das kann man nicht erklären. Man kann so erklären, Der Vater ist immer der Auftraggeber und der Jesus ist immer der, der es tut durch den Heiligen Geist. Das ist ein Geheimnis. Kannst du nicht erklären. Aber er war so, dass er sich geoffenbart hat, als der allein wahre Gott geoffenbart im Fleisch. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und in der Christenheit kursieren die verrückteste Lehre, wenn es um die Person Jesu geht, gell, da ist alles oft durcheinander. 1. Timotheus 6,16, der allein Unsterblichkeit hat, nämlich der Vater, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Niemand hat ihn gesehen, darum musste der Herr Jesus sich offenbaren. Er musste in dem Moment, wie die Menschen da waren, in dem Moment, wie der Sündenfall geschehen ist, musste er sich offenbaren. Auch Adam hat im Garten Eden nicht der Vater gesehen, sondern der Sohn. Der Vater im Himmel hat diese Lichtwelt nie verlassen. 1. Timotheus 6,16, er hat sie nie verlassen. Das ist immer der Sohn. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und damit ist auch klar, jetzt ehrt der Vater praktisch der Sohn, gibt ihm die Totaloffenbarung der Gottheit auch auf diesem Planeten, auf dieser Erde, in diesem gesamten Universum. Und in dem Moment ist so natürlich, dass Gott, der von sich selber sagt, dass er ein dreimal heiliger und eifersüchtiger Gott ist, eifersüchtig darum wacht, dass man seinen Sohn genauso ehrt, wie man ihn zu ehren hat. Das ist die einzige Offenbarung. Hebräer 1, Vers 2. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Fußnote steht das Richtige. Mehrzahlform, die Äonen. Also da ist jetzt nicht nur diese Welt gemeint, sondern auch die Weltzeit. Äon wird ja manchmal mit Weltzeit, mit Ewigkeit übersetzt. Durch ihn ist alles geschaffen worden, auch das Unsichtbare, nämlich die Zeit. Wisst ihr, das ist keine Materie. Materie hat auch alles geschaffen. Johannes 1 sagt klipp und klar, alles ist durch ihn geworden, durch den Sohn Gottes. Er hat alles geschaffen. Wisst ihr, ihr müsst euch das so vorstellen. Der Vater im Himmel ist in dieser Lichtswelt. Und er sendet den, der mit ihm vollkommen gleich ist. Der deckungsgleich ist mit ihm. Das gleiche Wesen hat, die gleiche Gestalt hat. Er sendet ihn auf diese Erde. Aber vorher hat er ihn gesandt, um dieses ganze Universum zu schaffen. Vorher hat er die Ewigkeiten geschaffen, die gesamte Zeit, was es überhaupt als Zeit gibt. Er schafft alles total und radikal in einer Art und Weise, die atemberaubend ist. Und dann, und das ist ja unser Text, dann geht der hin, müsst ihr euch mal vorstellen, der das ganze Universum schafft, der die ganze Lichtwelt geschaffen hat, der letztendlich alles geschaffen hat, was es überhaupt gibt außerhalb der Gottheit, der geht hin und wird ein Mensch wie wir. Ich glaube einfach, damit der Herr Jesus nicht richtig sieht. Wir haben immer nur diese Bilder von der Kinderbibel. Der Herr Jesus mit langen Haaren, übrigens, der Priester hat kurze Haare gehabt, wenn ihr mal die Bibel genau lest. Er geht hin, erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Und er war kein Nazirer, so schon der lange Haare gehabt. Er erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, schau, allein die Menschwerdung Jesu ist so etwas Radikales von Erniedrigung. Wisst ihr, wenn der Schöpfer, der alles geschaffen hat, der vollständig alles kontrolliert, wenn der plötzlich eine Beschränkung auf sich nimmt, wie wir, und die hatte er am Sichersbrunnen in Johannes 4, wird er müde. Er hatte Begrenzungen wie wir, weil er in diesem Leib, in diesem menschlichen Leib war. Er war nicht mehr Geist, er war jetzt Mensch. Innerlich war er genauso vom Wesen her wie der Vater Gott, aber er war ein Mensch. Er hat sich dem allem unterworfen. Was für eine Erniedrigung, dass er wurde wie wir. Der Mensch ist ja nichts so Berauschendes. Der Herr Jesus hätte alle Macht gehabt, das ganze Universum mit einem Schlag wieder zu vernichten. Jetzt geh du doch mal hin und lauf nur gegen ein Auto oder gegen einen Lastwagen, der 20 oder 30 fährt, dann bist du im Zweifel tot. Wir sind denn nichts, weniger wie gar nichts im Vergleich zu ihm. Und er, dieser Gewaltige, der alles kontrolliert, die Bibel sagt, er hat das ganze Universum hat er in seiner Hand, das trägt er durch sein Wort, nur durch ein Wort trägt er das ganze Universum. Und die Bibel geht hin und beschreibt ihn in dieser wunderbaren Weise und sagt, er hat das alles niedergelegt, um sich so zu erniedrigen. Warum? Um uns zu erlösen. Jetzt kommen wir dann langsam an die schlimmen Dinge. Nämlich Vers 6, er entäußerte sich selbst, er musste sich entäußern. Was heißt Entäußerung? Er musste seine göttliche Gestalt niederlegen und musste ein Mensch werden wie wir. Galater 4, das ist ganz wichtig, da siehst du eigentlich alles. Da kannst du auch fast alle Irrlehre um die Person Jesu wegtun. Ich lese ab 4. Als aber die Zeit erfüllt war, da steht im Griechischen Chronos. Das heißt, Gott hatte also nicht einen Zeitpunkt bestimmt, sondern er hatte eine ganz genau umrissene Zeit, wann der Herr Jesus kommen sollte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit musste erfüllt werden, die es gar nicht gab, die der Herr Jesus vorher erschaffen musste. Ist klar. Er hat zuerst die Zeit geschaffen. Und dann, als ein bestimmter Abschnitt, das gehört zum Ratschluss der Ewigkeit, der fertig war, sandte Gott seinen Sohn. Seinen Sohn, der laut Philipper 2 mit dem Vater Isos war. Also genauso vom Wesen her göttlichen Wesens, gleiche Gestalt, den sendet er, und zwar jetzt geboren von einer Frau. Und das ist die Erniedrigung. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt sagt die Bibel, und unter das Gesetz getan. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Jesus konnte, und die Bibel sagt im Hebräer 5, er hat Gehorsam gelernt, als Mensch nämlich, er konnte nicht tun, was er wollte. Das war auch Erniedrigung. Ein allgewaltiger Sohn Gottes, der Liebling Gottes des Vaters, der einzig Geborene. Ein Geborener heißt nämlich der einzig von Gott Gezeugte im Grundtext. Der absolute Macht hat, vom Vater die totale Vollmacht hatte, alles geschaffen hat, alles getan hat, kommt jetzt nur nicht nur als Mensch, wo vollkommene Erniedrigung ist, sondern es kommt noch was Zweites dazu. Das war noch dramatischer. Und zwar, er wurde unter das Gesetz getan. Er konnte nicht mehr tun, was er wollte. Er musste das mosaische Gesetz erfüllen. Wenn man jetzt der Herr Jesus genau untersucht, dann sieht man zwei Dinge. A. Er hat nie im Geringsten gegen eine einzige Vorschrift des mosaischen Gesetzes verstoßen. Er hat das mosaische Gesetz vollständig erfüllt und darum ist Christus das Ende des Gesetzes. Das ist erfüllt für die Gläubigen. Für die Ungläubigen nicht. Er ist vollständig erfüllt. Aber er hat fast gezielt und wohl auch provozierend alle Lehre und mündliche Überlieferung des Judentums, zum Beispiel die Mischna. Wisst ihr ja so, die Bibel redet ja in den Evangelien von der Überlieferung der Alten. Das heißt, die Juden hatten eine Auslegung. Zum Beispiel die Koscher, das ist ja, kennt ihr ja. Es gibt ja so Worte, die haben wir vom Hebräisch übernommen, Meschucke, Koscher und solche Sachen. Koscher zum Beispiel bedeutet ganz einfach, ist eine völlige Fehlinterpretation einer Bibelstelle. Es steht im Gesetz, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Jetzt sind die davon ausgegangen, dass man Milch und Fleischprodukte nicht zusammen essen darf. Und die jüdische Familie, die orthodox ist, hat immer zwei Geschirr. Die hat einen Schrank, da sind nur Teller drin für Milchprodukte und es hat ein zweites Schränkchen, wo nur Teller drin sind für Fleischprodukte. Und das sind die Überlieferungen des Alten. Die Alten, da haben Leute dazugehört, auch später hat sich das immer weiterentwickelt, ein Simonides. Und es gab viele, viele interessante Leute im Judentum. Aber Rabbi Akiba, dem die Juden die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen haben, da gab es immer solche strahlende Gestalten. Aber die haben alle schon zur Zeit Jesu, hatte die Lehre, die nicht mehr biblisch waren. Die sind übers Geschriebene hinausgegangen und haben einfach Lehre installiert, die biblisch gar nicht haltbar waren. Und gegen diese Lehre, die dann circa 200 nach Christus aufgeschrieben wurde, die kannst du heute kaufen für 35 Euro, das ist die Mischna, so ein dicker Band, kannst du genau gucken, was die gelehrt haben. Die Mischna kannst du kaufen. Die haben es aufgeschrieben, das ist in Deutsch sogar übersetzt. Und gegen diese Mischna, gegen die Überlieferung der Alten, hat er immer gezielt verstoßen, aber nie gegen das Gesetz verstoßen. Beim Gesetz war er gebunden, durch seinen Auftrag, das vollständig zu erfüllen. Er hat auch Vater und Mutter geehrt. Ihr kennt die Geschichte? Wo er sagt zu Maria und zu Josef, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Hat sich ihnen völlig untergeordnet. Er hat vollkommen das mosaische Gesetz eingehalten. Aber die Pharisäer hat er widerstanden, wenn es um diese Mischna ging. Diese menschlich, ich sag's mal so, fleischlich selber erzeugte Gesetze. Und zwar die Bibel sagt, er musste unter das Gesetz. damit er uns loskauft. Ihr wisst, jetzt kommt das Geheimnis. Warum muss der Sohn Gottes die Himmel verlassen? Gott, die Leute haben da vollkommen wirres Zeugs, wird da erzählt, auch in Bibeln und in Kommentaren und in Andachtsbüchlein. Ja, er wusste, wie er Ameise werde, dass er die Ameise versteht und mit ihnen reden konnte. Drum wurde er wie ein Mensch. Völker Quatsch. Das Ding ist relativ einfach. Und zwar, wir werden gleich sehen, die Gründe für die Fleischwerdung Jesu, die sind nämlich viel dramatischer. Und zwar, die haben eine große Rolle gespielt. Aber bevor man da dazu geht, wir sehen es ja nachher gleich, möchte man einfach da nochmal weitergehen. Er sagt, er musste unter das Gesetz gehen, er war unter dem Gesetz, damit er uns loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das heißt, dass wir gerettet werden. Er sagt nämlich dann in Vers 6, dann kommt nämlich nach der Rettung der Geist der Sohnschaft in unsere Herzen. Der ruft, Abba, Vater. Was ist das für ein Geist der Sohnschaft? Das ist der Geist Jesu. Der Geist Jesu Christi kommt in unser Herz hinein und in dem Moment rufen wir, genauso wie er zu seinem Vater gesagt hat, Abba Vater, rufen wir Vater im Himmel. Jetzt ist der Vater im Himmel unser Vater. Und dann sagt er, in dem Moment bist du kein Sklave mehr, sondern jetzt bist du Sohn und dann bist du Erbe Gottes, aber nicht Erbe, irgendwie neutral, sondern durch Christus. Alles ist von ihm, durch ihm, zu ihm. Kolosser 1,16. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Das ist mir einfach wichtig an der Stelle. Ich finde das mit die wichtigste Bibelstelle weit und breit für diese Dinge. In 1. Mose 2,17 sagt die Bibel was ganz, ganz kindlich Eifältiges. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das war kein Apfel, so wie es immer dargestellt wurde. Das ist Unsinn. Das war eine Frucht von einem geheimnisvollen Baum, wo die Vollerkenntnis drin hinterlegt war. Und dann kommt der Teufel und verführt in der Gestalt der Schlange und verführt hier die Eva. Als die Eva hineinbeißt in diese Frucht, ist interessanterweise gar nichts passiert. Wenn die Eva nur hineingebissen hätte, wäre sie gestorben, aber wir hätten keine Sünde. Im Sinne von, wahrscheinlich hätte Gott dann für die Eva einen Ersatz schaffen müssen. Aber Adam ist nicht geistlich tot gewesen durch der Eva ihrer Tat, sondern als Adam hineinbeißt in diese Frucht und isst, Vers 6, passiert Vers 7, da, das haben wir dick angestrichen, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Jetzt nicht nur nackt körperlich, sie haben jetzt gesehen, dass sie nackt waren, sondern sie haben gesehen, dass sie geistlich nackt waren, dass sie schutzlos Gott gegenüber sind, dass sie jetzt in ihrer Sünde Gott nicht mehr begegnen können. Darum verstecken sie sich. Und dann sagt er in Vers 10, ich fürchtete mich. Wisst ihr, da kommt der ganze Sündenfall. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, hier ist geistliches Leben zerstört worden. Sie sind gestorben. Nicht körperlich. Die sind ja am Leben geblieben. Die sind innerlich gestorben. Und die Bibel zeigt dann, dass der Geist tot war. Und sie erklärt es in Epheser 2, ab Vers 1, die ersten drei Verse, dass man dann tot ist in Sünden. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, und jetzt kommen wir zum mosaischen Gesetz. Der Jesus musste Mensch werden. Er musste diese Lichtswelt verlassen. Er musste seine göttliche Gestalt niederlegen. Er musste ein Mensch werden, und zwar durch Jungfrauengeburt. Und zwar, es hat einen ganz wichtigen Punkt. Die Bibel zeigt das auch eindeutig auf. Praktisch durch den Mann wird die Erbsünde übertragen. Das heißt, jedes Kind, das Adam gezeugt hat, hatte jetzt in seinen Genen den geistlichen Tod. Und Eva, die Mutter, hatte auch geistlichen Tod. Sie hatte kein Leben mehr. Also alle Kinder, die jetzt geboren wurden, seit Adam, haben in die Gene bereits den geistlichen Tod. Die müssen nicht sündigen. Wisst ihr, die werden geboren als Tote. Die werden geboren als Leute, die haben Sünde, und das nennt man Erbsünde. Das ist was hier erzählt wird, Erbsünde katholisch, dass man sagt, mit der Taufe geht die Erbsünde weg. Das ist Unsinn. Sondern die Erbsünde bedeutet ganz einfach, jeder Mensch, der geboren wird, hat in seinen Genen der geistliche Tod. Er ist tot. Wisst ihr, darum kann jemand sagen, oh, ich tue ja nichts Schlechtes, muss ich sagen, nützt dir nichts. Du kannst der beste Mensch sein auf der Welt, du kannst wieder Mahatma Gandhi alles wunderbar ethisch machen, du wirst in die Hölle fahren. Weil du gehst verloren, wenn du kein geistliches Leben hast. Du gehst verloren, weil der geistliche Tod da ist. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, jetzt musste er Mensch werden. Warum musste er Mensch werden? Weil in 2. Mose 21, 23 steht, wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Das heißt, zum mosaischen Gesetz gehört, das ist ein göttliches Gesetz. Was du zerstört hast, musst du ersetzen. Adam hat Leben zerstört durch den Sündenfall. Konnte er Leben ersetzen? Nein. Warum nicht? Weil er keins mehr hatte. Konnte Eva helfen? Nein, sie hatte keins. Konnte eins von den Kindern, das geboren wurde, helfen? Nein, die hatten auch kein Leben. Die waren alle tot. Also musste Gott einen neuen Menschen auf der Erde gebären lassen, der völlig frei von der Sünde war, der gleichzeitig so einen Wert innerlich hatte, nämlich der Wert des Sohnes Gottes, dass er alle erlösen konnte. Also muss er durch das Wunder der Jungfrau, innere Jungfrau, ein Mensch geboren werden lassen. Gezeugt durch den Heiligen Geist, das ist der entscheidende Punkt. Gezeugt vom Mann heißt immer Erbsünde. Gezeugt vom Heiligen Geist bedeutet, der Mensch, der in der Maria geboren wurde, hatte keine Erbsünde, weil er vom Heiligen Geist gezeugt war. Wisst ihr, das ist das Geheimnis der Menschwerdung Jesu. Aber er musste Mensch werden. Warum musste er Mensch werden? Sehen wir gleich. Das waren die Begrenzungen, die er sich auferlegen musste. Er hat hier Beschränkungen gehabt, da konnte er nicht weg, wenn er uns erlösen wollte. 3. Mose 17, 11. Das erklärt ganz klar, warum das alles geschehen musste. Und zwar, es hat einen Grund, und zwar einen ganz massiven Grund. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Wisst ihr, er musste sein Blut vergießen. Das heißt, er musste ein Mensch werden wie wir. Da musste alles gleich sein wie bei einem Mensch wie wir. Darum ist er geboren in der Maria. Das ist ein wirklicher Mensch geboren. Nur war der innere Mensch kein Mensch wie wir, sondern war Gott. Und es ist so, er musste Blut vergießen, weil das Leben im Blut war. Das heißt, wenn er das zerstörte geistliche Leben wieder erstatten wollte, musste er Blut vergießen. Also musste er Blut haben. Also hat er einen Körper gebraucht mit Stoffwechsel, mit Fleisch und Blut, um es zu vergießen. Wisst ihr, da versteht ihr erst, wie wichtig das Blut Jesu ist. Und darum erklärt sie dann auch, und das ist ein ganz zentraler Punkt in Epheser 1, Vers 7, dann erklärt sie, wie das geschah. Wisst ihr, wenn heute manche sagen, ihr habt eine Blutstheologie, dann sage ich, na hoffentlich. Jede andere Theologie ist vom Teufel. Weil ohne das Blut Jesu würden wir alle in die Hölle fahren. Alle ausnahmslos. Der Beste, egal was für ein Mensch. Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung. Erlösung bedeutet Befreiung von der Sünde, Befreiung vom geistlichen Tod, Befreiung von der Verdammnis, Befreiung vom Fluch des mosaischen Gesetzes, Befreiung vom Teufel, völlige Befreiung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In der Sekunde, wie unsere Sünde vergeben werden, bei der Wiedergeburt, haben wir die Erlösung. Jetzt erklärt die Bibel dann auch, wie das geschieht. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Steht in Römer 8, 9 und 10, dass nämlich der Geist dann wieder lebendig wird. Dann habe ich den Geist der Sohnschaft, dann bin ich gerettet. Wisst ihr, dann versteht man erst, dass der Herr Jesus, um uns zu erlösen, jetzt sieht man, was die Liebe Gottes ist, um uns zu erlösen, musste er diese schrecklichen Dinge über sich ergehen lassen, nämlich ein Mensch zu werden. Und die Bibel sagt, er wurde in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Ist doch interessant, in seiner äußeren Erscheinung, nicht in seiner inneren. In seiner inneren war er kein Mensch wie wir, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Er war kein Mensch wie wir, an einem einzigen Punkt. Er hatte keine Sünde. Außer dem Punkt war er genau wie wir. Aber das ist der Unterschied. Er hatte keine Sünde und war innerlich der Sohn Gottes. Und jetzt kommt halt der zentrale Punkt. Da steht jetzt im Griechischen, er wurde wie die Menschen. Das hat man so gemacht. Ich war eigentlich eher skeptisch. Es wird nicht so klar, was da nämlich steht. Da steht jetzt ein griechisches Wort, das heißt Homoios. Und Homoios heißt ähnlich. Das heißt, in allem gleich, aber es gibt einen Unterschied. Und da steht jetzt praktisch in diesem Text, in unserem Text, im Philipper. Er war mit Gott, dem Vater, völlig deckungsgleich, war mit den Menschen gleich im Prinzip fast mit allem, aber es gibt einen Unterschied, das ist die Sünde. Er hatte keine Sünde. Er hätte uns nicht erlösen können, wenn er Sünde gehabt hätte. Er hätte nicht aus dem Toten auferstehen können, wenn er Sünde gehabt hätte. Und er musste nämlich uns erlösen, um was ganz Zentrales zu tun. Galater 3, 13. Er musste nämlich der Fluch der Sünde auslöschen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wisst ihr, er musste auch gekreuzigt werden. Er konnte nicht sterben durch Enthauptung wie ein Paulus. Er musste gekreuzigt werden, um den Fluch zu tragen. Wäre er nicht am Kreuz gehängt, wäre der Fluch nicht ausgelöscht. Wisst ihr, jetzt begreift er, was das für der Jesus für furchtbare Erniedrigung oder furchtbare Beschränkung war. Und jetzt kommt das Härteste. Gott hat Unsterblichkeit, der Sohn Gottes hatte genauso vom Wesen her wie der Vater Unsterblichkeit, brauchen wir gar nicht reden. Aber, als er ruft am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist etwas geschehen, die Bibel erklärt es nicht. Ich kann nur vermuten. Ich vermute, dass der Vater in dem Moment die Unsterblichkeit zurückgenommen hat, dass er sterben konnte. Weil er musste als Mensch wirklich sterben. Ich selber bin überzeugt, dass er im Totenreich, nachdem er gestorben war, die Gottheit sofort wieder hatte. Weil er hat sofort in seiner Autorität als der Sohn Gottes, der Teufel vollständig entmachtet alle Finsternismächte, hat ihn gebunden, ist auferstanden. Und das ist der Beweis, dass er keine Sünde hatte, sonst hätte er nicht auferstehen können. Und dass er alles bezahlt hat, nämlich für uns. Das ist der ganz zentrale Punkt, weil er auferstanden ist. Er hat alle Sünde bezahlt, vom ersten bis zum letzten Mensch. Darum war das Opfer außerhalb von Zeit und Raum. Wenn man dann unseren Text weiter anguckt, Philipper 2, 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Epheser 1, 20. Wieso, wir singen manchmal so Lieder, Name über alle Namen und so und versteht auf gar nicht, was gemeint ist. Epheser 1, 20. Und zwar, es geht hier um die Kraftwirkung, um die überwältigende Größe der Erlösung. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist die totale Erhöhung Jesu. Wenn man dann Epheser 4,10 dazu nimmt, da sagt die Bibel was ganz einfach. Der hinabgestiegen ist, nämlich das Totenreich, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das Universum ist ja ein Klacks und ist für uns unvorstellbar, unendlich, im Vergleich zu den Himmeln. Und er hat, als er auferstanden ist, alle Himmel erfüllt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Er erfüllte alle Himmel. Und das ist ein wichtiger Punkt, Hebräer 10, 19. Er ist nämlich in den Himmel eingegangen, dort, nicht in die Lichtswelt, wo der Vater ist. Das war jetzt im Himmel, wo das alles geschehen ist. 10, 19. Da wir, Hebräer 10, 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Er hat die Himmel durchschritten. Wisst ihr, er ist durch die Himmel hindurch gegangen. Es gibt einen Lufthimmel, es gibt einen Himmel, wo die Dämonen sind. Epheser 6, der hat ihre Schneise durchgeschlagen, dass kein Dämon mehr hier in diese Schneise rein kann. Ich habe jetzt durch Jesu Blut völligen Zugang, ohne dass Finsternis was machen kann. Und dann ist er ins himmlische Heiligtum. Und im Himmel, da gibt's ja, Bibelleser weiß das, da gibt's die echte Stiftshütte. Mose hat auf dem Berg ihre Vision die echte Stiftshütte sehen dürfen. Und die echte Stiftshütte mit dem echten Sühnedeckel, die ist im Himmel. Und dort ist er hineingegangen, hat sein Blut auf der echten Sühnedeckel gesprengt. Die Bibel geht sogar so weit, für uns nicht erklärbar, er ist selber der Sühnedeckel. Und in dem Moment war die Erlösung fertig, jetzt war sie geschehen. Und jetzt hat ihn Gott schon da im Himmel erhöht, das ist unbeschreiblich. Und Johannes 16, 14, und die Auferstehung ist ein Stück, und auch die Himmelfahrt dieser Erhöhung. Gell? Und darum ist es ein Gräuel, wenn wir hingehen und von Ostern sprechen. Ostern ist ein Witz. Ich verstehe das nicht, wie Luther dieses Wort nehmen konnte. Es kommt von der Fruchtbarkeitsgöttin Ostaria. Und wenn ihr mal in Ephesus wart, dann seht ihr, dass zum Beispiel dort die Artemis dargestellt wird. Und jetzt kannst du drüber streiten, ob sie statt zwei Brüste wie eine Frau, ob sie 30 oder 40 Brüste hat oder ob das lauter Fruchtbarkeitssymbole sind, lauter Früchte im Sinn von Granatäpfel, solche Dinge. Und zwar, das ist einfach Fruchtbarkeit, da gehören die Eier dazu, es ist ein Gräuel. Hasen sind Fruchtbarkeitstiere. Eier sind Fruchtbarkeitssymbole, das ist ein Gräuel vor Gott, das ist schlimmer wie der Balzkult, was die Christenheit macht. Und das ist, da rechne ich das denen, die Lutherbibel 2006 neu übersetzt haben, obwohl ich, das ist eine ganz schwierige Richtung, aber eines haben sie gut gemacht, sie haben das Wort Ostern aus der Lutherbibel entfernt, da steht jetzt Passa. Es gibt kein Ostern. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Sondern es gibt die Auferstehung. Wir feiern die Auferstehung. Wisst ihr, was wir da feiern? Wir feiern an der Auferstehung, was die Welt Ostern nennt, feiern wir, dass der Jesus auferstanden ist. Damit feiern wir, er hatte keine Sünde. Damit feiern wir, er hat alle unsere Sünde bezahlt. Er hat eine völlige Erlösung geschaffen. Mit der Auferstehung ist er dann in den Himmel, hat das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt und damit ist alles vollbracht. Das ist Ostern. Biblisch. Passa, nicht Ostern. Johannes 16, 14. Da sagt die Bibel, da sagt der Jesus selber, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Sagt darüber der Heilige Geist. Wisst ihr, ich sage euch eines, da kennt ihr das sehr, wie ihr wollt, ich habe das ja alles hinter mir. Wenn in einer Bewegung dauernd vom Heiligen Geist geredet wird, dann seid vorsichtig. Die Bibel sagt, wo der Heilige Geist wirklich wirkt, wird immer Jesus verherrlicht. Johannes 16, 14 sagt klipp und klar, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Und wenn immer über den Heiligen Geist geredet wird, ist nicht der Heilige Geist, sondern da ist oft ein Fleisch da. Sondern wenn der Heilige Geist wirklich wirkt, wird der Herr Jesus verherrlicht. Johannes 13, 31, Folgeverse. Da sagt die Bibel, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Er wird ihn sogleich verherrlichen. Wisst ihr, das müsst ihr euch vorstellen. Der Vater hat jetzt nur noch ein Ziel, seinen Sohn zu verherrlichen, für das große, vollkommene Opfer, für die große, vollkommene Erlösung. Wisst ihr, und jetzt ist natürlich Gott eifersüchtig, wenn er sieht, dass wir statt der Christenheit, statt hinzugehen und der Sohn Gottes mit seiner Auferstehung, mit seiner Menschwerdung zu ehren und ihn wirklich auf den Leuchter zu stellen, stattdessen ein neuer Balzkult kreiert, Weihnachten feiert, ein heidnisches Fest ohne Ende, dann Ostern feiert, ein heidnisches Fest ohne Ende, so Zeugs tun, dann kriegen wir das gleiche Gericht, wie Gott über den Balzkult gegeben hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, mich wundert es noch die ganze Zeit, dass Gott nicht diese Weltkriege, die in der Offenbarung stehen, da stehen zwei Weltkriege, dass er die noch nicht ausgelöst hat. Wisst ihr, wir hätten es schon 100-mal verdient, für das, was die Menschheit Gott angetan hat. Johannes 8, 50. Ich aber suche nicht meine Ehre. Ganz wichtiger Vers. Es ist aber einer, der sie sucht und der richtet. Einer sucht die Ehre Gottes, nämlich der Vater im Himmel. Wisst ihr, jetzt hast du einen dreimal heiliger Gott, der vollständig eifersüchtig über seinen Sohn wacht, dass wir ihn ehren für das, was ich jetzt hier auch gezeigt habe, für diese große, vollkommene Erlösung. Wisst ihr, und das ist das, was die Bibel sagt, um uns zu erlösen, musste er sich vollständig erniedrigen. Er musste bereit sein, sich unter das Gesetz zu begeben. Er musste bereit sein, seine eigene Unsterblichkeit preiszugeben, dass er sterben konnte. Ich habe nie jemanden predigen gehört über das. Das ist von der Bibel eindeutig. Wenn er Unsterblichkeit hat und er stirbt wirklich, dann muss sie zurückgenommen worden sein. Dann kannst du nur erklären, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was da wirklich passiert ist, erklärt die Bibel nicht. Ich kann das theologisch nicht erklären. Das ist die Bibel auch nicht erklärt. Ich kann nur sagen, es ist passiert. Und dann steht er auf aus den Toten. Kann man sich nicht vorstellen. Und spätestens nach der Auferstehung hatte er wieder der Heilige Geist ohne Maß. Vollständig. Dann war wieder der Sohn Gottes mit Unsterblichkeit, mit allem drum und dran. Da gibt es Geheimnisse. Warum sagt er einmal, rühr mich nicht an? Das andere Mal sagt er, das sind meine Hände, beim Thomas, lege die Hände rein. Das sind Dinge, wo du einfach auch Gott überlassen musst. Wir müssen nicht alles erklären. Römer 14, 11. Wir müssen das erklären, was klar ist. Und das reicht schon 100 Mal. Römer 14, 11. Wir haben jetzt in unserem Philipperbrief eine Aussage. Jetzt sagt die Bibel, Gott hat ihn nicht nur erhöht, Gott ehrt ihn nicht nur, Gott sucht nicht nur seine Ehre, Gott ist nicht nur eifersüchtig, dass man den Sohn Gottes ehrt, sondern die Bibel geht weiter. Sie sagt, es wird hier etwas geschehen. Damit, nämlich Gott ehrt den Sohn, damit in diesem Namen, der über alle Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, da wird sich jedes Knie beugen. Römer 14, 11 zum Beispiel sagt, wir werden alle, 10 fängt es an, wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge Gott bekennen. 1. Korinther 15, 25 sagt, er wird alle Feinde besiegen und sie werden alle zu seinen Füßen gelegt werden. Jeder wird das Knie beugen, freiwillig oder unfreiwillig. Wisst ihr, und das hat Gott so gemacht, ein totaler Sieg Jesu. Ist euch aufgefallen, dass dort steht, in dem Namen Jesus? Warum passiert das auch einem Gläubigen? Wenn du mit einem Ungläubigen redest und du redest vor Gott, hast du keine seelischen Angriffe. Sobald du den Namen Jesus nennst, kriegst du Angriff. Kennt ihr das? Warum schämt sich ein Mensch, den Namen Jesus auszusprechen? Über Gott kann jeder reden. Aber sobald du den Namen Jesus aussprichst, greife dich die Finsternismächte an, weil hier ist das Geheimnis. Ist der Name über alle Namen, den Gott ehrt. Jetzt sagt die Bibel, er wird totale Herrschaft haben. Ist euch klar, dass die Apostel das gepredigt haben? Apostelgeschichte 10, 36. Petrus predigt hier im Haus des Cornelius, den ersten Heiden. Vers 36. Das Wort, das er den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus. Frieden durch sein Blut. Epheser 2, 13, 14. Nahegebracht durch Jesu Blut. Er ist unser Friede. Er hat es verkündigt. Jetzt kommt der nächste Satz. Welcher Herr über alles ist. Er predigt ganz klar, dass der Jesus der Herr ist. Er sagt, er ist der Herr der Gemeinde. Epheser 2. Er ist das Haupt. Er hat die totale Herrschaft. Epheser 1, 22 ist ein ganz zentraler Vers, auch für die Gemeinde, dass hier letztendlich der Herr das Sagen hat. Wisst ihr, und wir, was machen wir? Wir machen hier Dinge, ersetzen die Herrschaft Jesu durch menschliche Dinge. Wisst ihr, ich sage es mal so, es gibt Leute, die fragen nicht, hast du eine Berufung aufs Missionsfeld zu gehen? Bist du zugerüstet vor Gott? Sondern du musst bestimmte theologische Ausbildung, Bibelschule, es wird immer radikaler, jetzt musst für manche Dinge sogar auf dem Missionsfeld einen Doktortitel haben, du musst Theologie studieren, du musst lauter solche Dinge tun, da kann ich nur lachen, versteht ihr? Das ist ein Schlag ins Gesicht vom Evangelium. Dann wäre Samuel Heppig nie auf dem Missionsfeld gewesen, mit der größte Missionar, den Schwabenland je hervorgebracht hat. Dann wäre Hudson Taylor, wäre mit seiner eigenen Gesellschaft heute nicht mehr ausgesandt, ist euch klar. Er hat die Bedingungen nicht erfüllt. Gott beruft, und wir dürfen das nicht ersetzen mit unseren menschlichen Dingen. Er sagt hier, er hat alles unter seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Er ist das totale Haupt. Und darum sagt er dann Psalm 2, da geht es jetzt raus aus der Gemeinde. Da geht es jetzt, was dann auch im tausendjährigen Reich passieren wird und was dann letztendlich bei seiner Wiederkunft geschehen wird. Dort heißt es ab Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Und dir nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Er wird einst die Menschen richten. Lässt einmal die Offenbarung auf 14 und folgende Kapitel. Da wird der Rauch ihrer Qual aufsteigen, hinein in die Ewigkeit, die werden vor ihm gequält werden. Du kriegst den Herr Jesus nur, entweder als Löwe oder als Lamm. Als Lamm, das dich erlöst hat, das sein Blut vergossen hat, oder der Löwe von Juda, der dich richten wird. Und darum ist im Himmel dann auch diese Ehrung Jesu, Offenbarung 5, ab Vers 8. Das ist ja die Gebete der Heiligen steigend auf, ist ganz wichtig. Und dann ab 9 heißt, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann heißt, dann fallet sie alle nieder und betet an. Wisst ihr, und das ist der zentrale Punkt. Es dreht sich im Reich Gottes alles um der Herr Jesus. Es dreht sich bei der Ehre, bei der Anbetung alles um der Herr Jesus. Wisst ihr, ich habe es jetzt wieder gesagt, wenn wir zum Beispiel Abendmahl machen, da kann man doch nicht hingehen und beim Abendmahl dann von seiner Gebetserhörung erzählen, von seinen Problemen erzählen. Das kann man hinterher, wenn man Zeugnis gibt, aber doch nicht beten. Da gibt es nur ein Thema, der Sohn Gottes muss verherrlicht dann gebetet werden. Wisst ihr, da magst du die Gläubigen begreifen das nicht. Johannes 13, 31. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Das ist das Zentrale. Johannes 17, 4, letzte Stelle. Für die Riesenrolle. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrlicht du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wisst ihr, hatte die Herrlichkeit, ehe die Welt überhaupt war. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt, wo der Heilige Geist wirklich wirkt, wo die Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wo in Vollmachtswort Gottes verkündigt wird, ist immer eines. Da ist der Sohn Gottes immer im Mittelpunkt. Da ist der Herr Jesus immer im Mittelpunkt. Da ist sein Blut immer im Mittelpunkt, seine Erlösung im Mittelpunkt. Da gilt Kolosser 1, 16, alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Wo das nicht ist, ist nicht der Heilige Geist. Wo das nicht ist, da ist Fleisch. Wo das nicht ist, da ist der Mensch. Wo das ist, da ist auch keine Erniedrigung, weil wenn ich wirklich Philipper ehrlich nehme und die Gesinnung Jesu in mir ist, dann erniedrige ich mich selber, indem ich zum Beispiel hingehe und keine eigene Ehre suche, sondern nur noch ihn verherrlichen will, sonst nichts. Das ist die Gesinnung Jesu. Ich nehme mein Kreuz auf mich, ich nehme mein Joch auf mich und diene ihm und will nur eines, dass er verherrlicht wird. Das ist die Gesinnung Jesu. Der Jesus hat der Vater verherrlicht durch die Erlösung und wir sollen den Sohn verherrlichen durch die Erlösung und dadurch wird der Vater wieder durch den Sohn verherrlicht. Das sind diese Geheimnisse. Aber wisst ihr, er schließt es ausdrücklich ab, nicht indem er sagt, jetzt seid ihr mal so, sondern er betont, weil der Sohn das getan hat. Nochmals, er verlässt die Lichtswelt, wo er und der Vater beide in göttlicher Gestalt, nämlich Geist waren. Er ist bereit, Mensch zu werden wie wir, unter das Gesetz zu gehen, sich völlig zu erniedrigen, sogar zu sterben, in den Tod zu gehen. Dann steht er siegreich auf, geht das himmlische Heiligtum voll, führt diese ganze Erlösung. Und dann kommt die ganze Ehre Gottes des Vaters. Und da ist er eifersüchtig, nur für den Sohn. Mhm. Wenn man das begreift, wie kann man dann was anderes tun, als sich nur um den Herr Jesus zu drehen? Versteht ihr? Da merkst du erst, wie weit das Christentum abgefallen ist. Wir haben eine völlig abgefallene Christenheit. Die verstehen es nicht mehr. Wisst ihr, ich bin mit Menge nicht einig. Menge war teilweise sakramental. Darum bin ich nicht einig mit ihm. Er hat in seiner Übersetzung auch sakramentale Dinge übersetzt, die nicht in Ordnung sind. 1. Korinther 12, 13 hat er zum Beispiel übersetzt, dass durch die Taufe, das Wirken des Geistes in der Taufe, wir zum Leib Christi hinzugefügt werden. Das geht nicht. Aber eines hat er gut gemacht. Er hat in seiner Bibel vorne reingeschrieben, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft uns nicht. Und alles andere hilft uns nicht. Wenn ich jetzt die Gesinnung Jesu annehme, dann muss ich ganz einfach drei Dinge tun. Das ist ganz einfach. A. Ich nehme mein Kreuz auf mich, halte mich vor mir Christus gekreuzigt, gib mein eigenes Leben preis, gib mein eigenes Wille preis. B. Ich gehe hin, letztendlich, nehme mein Joch auf mich, das heißt, ich nehme meinen Auftrag an, den er mir gibt als Herr, ich bin der Sklave. Und das Dritte, ich gucke, dass in allem nur er verherrlicht wird. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Und dann muss das passieren, wenn wirklich der Heilige Geist wirkt. Dann muss am Schluss ein Punkt klar sei, das was in Matthäus 17 steht. Als Gott der Vater wirklich seinen Sohn verherrlicht, und der wird verherrlicht, wenn wir so eine Gesinnung haben, dann passiert Folgendes. Dann heißt es am Schluss, sie seien nichts als Jesus allein. Amen. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir werden wohl erst in der neuen Welt, in diesen Ewigkeiten, die du geschaffen hast, verstehen, was du getan hast. Der du in der Gestalt Gottes warst, du hast es nicht von Raub gehalten, mit Gott dem Vater völlig gleich zu sein. Du bist aus ihm geboren, du bist gleichen Wesens. Du hattest die gleiche Gestalt, du warst Geist wie der Vater. Du warst bereit, diese Lichtswelt zu verlassen, nachdem der Vater durch dich die ganze Ewigkeit, alles, was wir unter Zeit verstehen, überhaupt erst geschaffen hat. Du warst bereit, dich zu erniedrigen, Mensch zu werden wie wir mit allen Beschränkungen. Du warst bereit, dich unter das mosaische Gesetz zu begeben. Du warst bereit, Blut zu vergießen. Du warst bereit zu sterben. Du warst bereit, den Fluch zu tragen, die Strafe zu tragen für alle Menschen. Du warst auch bereit, alle Sünde auszulöschen. Du warst auch bereit, diesen ganzen Schmach, der hier über dich ergossen wurde, dieser ganze Dreck und diese ganze Bösartigkeit zu ertragen, um uns zu erlösen. Auf dass der Vater dich dann in wunderbarer Weise verherrlicht hat und du bist auferstanden und das ist wunderbar. Jetzt hilft, dass wir deine Gesinnung einnehmen und uns dir genau in gleicher Weise unterwerfen, dass du mit uns zum Ziele kommst, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.